Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggern und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Cross-Country-Fahrer zum Downhiller oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Jan-Erik Schwarzer. Jan-Erik war lange Zeit als Radprofi unterwegs und in diesem Zusammenhang auch oft zum Trainingslager auf Mallorca. Nach seiner aktiven Zeit hat er sich dazu entschlossen, auf Mallorca eine Unterkunft für Radsportler zu eröffnen. Was es damit auf sich hat und was das MA13 so besonders macht, das hört ihr in dieser Folge vom Pumped. Erik, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast zu machen. Wo bist du denn gerade?
Ich sitze jetzt tatsächlich gerade in meinem Café Samola 13 in Cineo und wir haben heute Ruhetag hier und für den Podcast wollte ich natürlich gerne einen ruhigen Ort wählen und da in meinem kleinen Hostel für Radfahrer, dem MA13, immer was los ist, wäre das sicherlich gerade nicht der richtige Ort gewesen.
Genau, du hast gesagt, du befindest dich in Cineo. Das ist nicht im Hunsrück und auch nicht an der Donau, sondern irgendwo, wo es deutlich schöner, vor allen Dingen zu dieser Jahreszeit ist.
Ja, auf Mallorca natürlich, auf der Radsportinsel Nummer 1. Und ja, da bin ich nun seit 11 Jahren schon zu Hause. Und habe mir ja so ein paar kleine, nette Örtlichkeiten aufgebaut, die auch von anderen Radsportlern gerne besucht werden.
Ja, Mallorca ist natürlich gerade zu dieser Jahreszeit einfach, damit punktet man immer. Das ist super, vor allen Dingen hier, wenn ich aus dem Fenster gucke, es regnet leicht und es ist so ein richtig ekliges Wetter. Was hat dich denn nach Mallorca gebracht? Also warst du auch schon zu deiner aktiven Zeit sehr viel da und bist danach einfach da geblieben? Oder wann und wie kam die Entscheidung, dorthin zu gehen?
Ich war zu meiner aktiven Zeit oft zum Trainieren auf der Insel, so wie so viele Radsportler. Und ich habe einfach diesen speziellen Vibe sehr gemocht und es war einfach, über die Jahre hinweg ist dieser Traum immer mehr und mehr gewachsen, hier auch mal leben zu können und ich wollte das gerne ausprobieren und aus dem Ausprobieren ist ein Dableiben geworden, das Konzept, was ich mir damals überlegt hatte, einen Ort zu schaffen, wo man sich auch beim Trainieren wohlfühlt, zu Hause fühlt, wird super angenommen und ich glaube, ja, gerade jetzt sind sehr viele junge Fahrer auch da, was mich sehr freut, dass das auch von Generation zu Generation gerade so weitergetragen wird, weil mit den Charakteren, mit denen ich angefangen habe, das waren André Greipel, Robert Wagner, Marcel Sieberg, Gäste der ersten Stunde, die haben jetzt auch langsam das Rad an den sogenannten Nagel gehängt. Und jetzt kommen junge Fahrer, die auf dem Sprung sind in die Weltspitze. Das macht mich auch ganz besonders stolz.
Ja, das hört sich sehr gut an. Du hast ja schon gesagt, du hast dort einen Ort geschaffen, der eigentlich für Trainingslager und für Reisen nach Mallorca mit dem Rad perfekt ist. Und ich sag mal so, wenn jemand weiß, was Rennradfahrer oder Radsportler brauchen, dann natürlich ein Ex-Profi, der einfach sehr, sehr viel Zeit in Hotels verbracht hat und gesehen hat, wie es vielleicht geht, aber vor allen Dingen wahrscheinlich auch gesehen hat, wie es nicht geht, oder? Für mich als Mountainbiker ist es so ein bisschen schwierig greifbar, was du in deiner Profikarriere gemacht hast. Weil für mich als Mountainbiker ist Rennrad gleich Rennrad. Aber das stimmt natürlich nicht. Auch da gibt es ganz viele unterschiedliche Sportarten, die aber alle mehr oder weniger auf dem gleichen Rad stattfinden. Erklär mir, Mountainbike Depp, doch mal so ein bisschen, was für eine Sportart du gemacht hast.
Also, ich habe immer gesagt, ich mache die Randsportart von der Randsportart und davon die Randsportart. ich habe mir wirklich, ich glaube, die kleinste Nische, die es so ungefähr gibt, gesucht. Ich bin also auf die Radrennbahn gewechselt, nachdem ich in Köln mein Sportstudium begonnen habe. Da habe ich die Liebe zum Bahnradsport entdeckt und bin Nachwuchs-6-Tage-Rennen gefahren und wurde dann von einem Schrittmacher, so heißen die Leute, die auf dem Motorrad vor einem herfahren, um Windschatten zu geben, angesprochen worden, ob ich das nicht mal ausprobieren wollte. Und das habe ich gemacht und das hat mir riesen Spaß gemacht und so bin ich hinter das Motorrad geraten. Und diese Disziplin nennt sich Steherrennen. Ich habe sie auch gerne als die Formel 1 des Radsports betitelt, weil einfach die Geschwindigkeiten bis 100 km/h erreicht werden und es eine sehr schnelle technische Sportart ist, die Zuschauer mitreißt, einfach durch den Lärm, durch die Geschwindigkeit, auch durch den Geruch der Abgase. Das klingt komisch, aber es ist wirklich so Motorsport kombiniert mit Radsport. Und in Deutschland gibt es tatsächlich noch eine recht gute Szene davon. Ich bin dann also quer durch die Republik gereist und auch Europa, um diesem Rennen beizuwohnen. Ja, und das war so das meine Nische, die ich da gefunden habe. Und die Highlights waren natürlich die Rahmenwettbewerbe von 6-Tage-Rennen. Ich erinnere mich gerne an das 6-Tage-Rennen in Dortmund. Da sind Motorräder gefahren, die 90 Jahre alt waren. Das ist also Wahnsinn gewesen. In der Westfalenhalle, Dortmund, Wahnsinnsstimmung. Leider gibt es auch das Rennen nicht mehr.
Ja, das heißt, tendenziell werden es weniger Rennen oder verschieben sich in andere Länder oder wie kann man sich das vorstellen?
Die 6-Tage-Rennen leiden so ein bisschen an Attraktivität oder ja, wir haben jetzt noch das Berliner 6-Tage-Rennen in Deutschland und das Bremer 6-Tage-Rennen. Aber es gab früher München, Stuttgart, Dortmund. Das waren halt wirklich, über den Winter konnte man sich mit diesen 6-Tage-Rennen über Wasser halten, sage ich mal. Da sind ja auch große Stars von der Straße gefahren und das war sehr attraktiv auch für die Zuschauer. Auch diese Kombination aus Party und Sport. Aber das gibt es leider so nicht mehr so häufig.
Du hast gesagt, du hast in Köln studiert. Und was mich interessiert, ist eigentlich, es kommen ganz viele Rennradprofis, aber auch Schwalbe zum Beispiel, kommt aus der Nähe von Köln. Dabei ist es ja jetzt irgendwie nicht der Schwarzwald oder sind nicht die Alpen, also eigentlich gar nicht so die perfekte Rennradregion, wenn man jetzt mal so einfach ja, flapsig drüber nachdenkt. Aber warum kommen so viele Leute, die jetzt top im Radsport sind und auch früher top im Radsport waren, so aus dieser Region?
Also die Region ist besser, als es auf den ersten Blick aussieht. Man kann also sehr gut flach trainieren. Man hat aber die Eifel in Reichweite, man hat das Bergische Land und die Region ist attraktiv, weil du von Köln-Bonn aus auch überall hinfliegen kannst oder die Rennen in Belgien sind greifbar. Und es hat sich so eine Trainingsgruppe da auch gefunden damals und ich glaube jetzt auch mit Nils Bullitt. Und Juri Hollmann, der sind immer noch wirklich, oder auch Rick Zabel natürlich. Ja, und sowas zieht immer auch dann nochmal wieder Profis an, weil man gemeinsam auf einem sehr hohen Level trainieren kann.
Okay. Ja, das ist halt wirklich spannend, dass man halt wirklich eigentlich jetzt so als Hobbyfahrer würde man wahrscheinlich sagen, eben Schwarzwald, Alpen, das ist halt das, wo man ja eigentlich gerne Rennrad fahren würde. Aber zum Trainieren sind es meistens gar nicht die Regionen, die dann so attraktiv sind, wirklich für den Profi, oder? Weil du dann doch sehr auf Berge eingeschränkt bist oder nicht so, ja, nicht so viele unterschiedliche Sachen trainieren kannst.
Genau. Also das eine ist das Schöne und die Landschaft und das andere ist die Effektivität, die man ja auch als Profi dann eher sucht.
Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ja, die Schönheit findet man jetzt auf dem Radweg einmal durch den Ruhrpott wahrscheinlich jetzt nicht so viel wie jetzt in den Bergen, aber man kann halt einfach extrem gut fahren, ja. Wann hast du dir denn überlegt, dass du gerne eine Unterkunft machen möchtest? Also war erst das Ziel, ich möchte gerne nach Mallorca, okay, was mache ich da? Ich mache eine Unterkunft oder ich möchte eine Unterkunft machen, wo gehe ich denn hin? Nach Mallorca.
Nee, es war tatsächlich erst der Wunsch, auf Mallorca Fuß fassen zu können. Und dann hatte ich so ein kleines Ideenheftchen, wo ich immer, ja, Ideen reingeschrieben habe und weiterentwickelt und auch mal nachgehört, was andere Freunde davon denken, ob das Zukunft haben könnte, könnte das funktionieren. Und so ist das entstanden. Also ich wollte sehr, sehr gerne auf Mallorca leben. Für wie lange wusste ich nicht, aber auf jeden Fall würde ich das Leben hier auf der Insel mal antesten. Und da die Idee, das Konzept zu MA13 ist dann daraus entstanden.
Was stand noch so in diesem Ideenheftchen? Was hätte es auch noch werden können?
Das möchte ich, glaube ich, gar nicht alles so preisgeben.
Okay.
Weil am Ende habe ich die beste Idee rausgesucht.
Ja, du hast dich jetzt fürs MA13 entschieden und zwar eigentlich mitten in der, ja, in der Inselmitte, wo man eigentlich ja noch gar nicht so viel mit Rennrad am Hut hat, oder? Zumindest mit diesem Rennradtourismus. Warum ist deine Unterkunft dort und was macht die Unterkunft dort so besonders?
Die Unterkunft ist in der Inselmitte, weil man von dort aus in alle Richtungen losstarten kann. Und das habe ich ganz bewusst so gewählt. Ich wollte weg von der Küste, wollte weg von den Touristenzentren. Ich wollte dahin, wo Mallorca noch Mallorca ist. Und der Ort Sineo ist eine Perle. Also man hat alles, was man braucht. Man hat aber auch dieses typisch Mallorquine. Hier ist also nicht der Tourismus eingezogen und hat alles ein bisschen verwässert. Hinzu kommt, dass hier eine Radrennbahn ist. Das ist auch sehr nett, wenn man mal so ein bisschen im Kreis fahren möchte oder Intervalle fahren muss oder. Ja, und Sineo wird auch immer mehr von den Radfahrern jetzt entdeckt und die Vorzüge offener. Und ich denke, da habe ich in den letzten Jahren auch wirklich große Pionierarbeit leisten dürfen.
Du bist aber dort jetzt noch das einzige Bike-Hotel in Sineo oder haben sich mittlerweile schon welche zu dir gesellt?
Also Bike Hotel bin ich auf gar keinen Fall. Also ich bin die entspannte Alternative zu den großen Bike-Hotels. Und ja, also das ist ganz wichtig. Bis jetzt gibt es keine Mitbewerber im Ort. Da bin ich auch glücklich. Es gibt natürlich die Hotels, die gesehen haben, oh, mit Radfahrern kann man ja vielleicht auch den einen oder anderen Euro verdienen. Und sie versuchen sich mit den üblichen Angeboten wie ein Fahrradkeller oder sowas da so ein bisschen, ja, reinzufuchsen, aber dieses Authentische und Einzigartige, was ich bieten darf, ja, das ist auch, das kann man auch nicht kopieren. Das
Ja.
geht einfach nicht.
Ja, du hast ja schon gesagt, Mallorca, Radfahrinsel Nummer 1, gerade zur jetzigen Zeit pilgern einfach unglaublich viele Leute dahin, um Rennrad zu fahren. Und es gibt eben diese riesigen, ich sag jetzt mal, Hotelbunker an der Küste, die halt auch riesige Verleihstationen haben und wirklich diese Massen-Bike-Hotels sind. Wie schaut denn so ein normaler Aufenthalt in einem normalen Bike-Hotel aus und wie unterscheidet sich ein Aufenthalt in MA13 davon?
Zum Glück war ich sehr lange nicht mehr in so einem typischen Bike-Hotel. Nochmal. Zum Glück war ich nicht mehr, ist ja schon seit sehr langer Zeit nicht mehr in so einem typischen Bike-Hotel. Aber der normale Ablauf ist halt, dass man sich beim Frühstück schon mit seinem Finisher-T-Shirt trifft, damit jeder weiß, wie toll man ist. Und um 10 Uhr ist Abfahrt in den unterschiedlichen Leistungsgruppen. Da wird dann wieder gezeigt, wie toll man ist und wie schnell. Und ja, der Guide führt einen dann in die Cafés, die vorher schon abgesprochen sind, weil da kriegt der Guide den Kaffee umsonst. Ja, es ist alles sehr geplant und organisiert. Das ist bei mir nicht. Bei mir sind ja, die Profis, die Individualisten. Ich vergleiche meine Gäste gern mit den Rucksackreisenden des Radsports im Vergleich zu den, ja, Bustouris, die in die großen Hotels gehen. Also bei mir wird selber gekocht. Das heißt, man hat die Ernährung gut im Griff. Frühstück wird von mir vorbereitet. Und da gibt es dann auch einen guten Kaffee. Das vermisst man in den meisten Hotels auch.
Oh ja. Das ist tatsächlich die Kaffeekultur in so Riesenbunkern ist meistens nicht so richtig dolle,
Nee,
ne?
das ist dann eher schwarze Brühe.
Genau. Im Mountainbiken gibt es tatsächlich schon seit ganz vielen Jahren diese Kategorie der Bike-Hotels, aber eben nicht so, ich sage mal, abwertend, wie du es jetzt quasi vorhin verstanden hast, sondern ein Bike-Hotel, ich sage jetzt mal in Südtirol, die eine sehr gute Community dort haben, das ist wirklich High-Level. Ja? Das gibt es im Rennradfahren ja irgendwie noch nicht. Aber wie müsste denn in deinen Augen die Kriterien sein, damit man ein vernünftiges Bike-Rennrad-Hotel ist? Was müssen die liefern?
Boah. Da gehört eine ganze Menge zu, ne? Das ist, fängt, glaube ich, bei den guten Matratzen an und hört bei der passenden Ernährung noch lange nicht auf. Um wirklich dieses Komplettpaket bieten zu können, ist es, denke ich, wichtig, dass man selber auch erfahren hat, weil man Sportler war oder Enthusiast, worauf es wirklich ankommt für das hundertprozentige Wohlfühlen in einem Ort, der nicht ja, nicht zu Hause ist. Also, ja, wie gesagt, Ernährung, gutes Schlafen, eine kleine Werkstatt und auch eine Person, die ansprechbar ist für kleine Problemchen, die an so einem Tag vielleicht entstehen können. Das kann der platte Reifen sein, wo man jetzt gerade nicht den passenden Ersatzschlauch hat, oder es kann sein, was man irgendwie die glutenfreien Haferflocken sucht. Sowas halt, ne? Dass da jemand ist, wo man weiß, wenn ich den frage, dann bekomme ich die passende Antwort.
Ja, da passt alles. Das heißt, ich habe einen Platten irgendwo in der Insel und komme nicht weiter, dann holst du mich ab.
Wäre schön, ja. Nee, aber ich kann gerne die Taxinummer weitergeben. Nein, also
Okay.
ganz so heftig nicht, aber ich weiß dann auf jeden Fall, wie man Hilfe organisieren kann, und wenn es ganz, ganz dicke kommt, dann hole ich auch die Gäste ab.
Ja, okay. Du hast ja jetzt das Glück, dass du eigentlich keine Werbung mehr machen musst für deine Unterkunft, weil es eh total schwierig ist, bei dir einen Platz zu bekommen, weil es hat sich rumgesprochen, dass es da wirklich sehr cool ist und dass man da gerne ist und dass man auch mal hin und wieder die Möglichkeit hat, neben einem aktiven Profi noch am Tisch zu sitzen und mit dem vielleicht auch auf Tour zu gehen. Wenn ich aber jetzt nach Mallorca kommen möchte und war vielleicht noch nie da, kenne mich nicht aus, wie kann ich denn von außen schon sehen in einem anderen Hotel, okay, hier bin ich gut aufgehoben und wie ist die beste Planung für so einen Urlaub?
Puh, das ist tatsächlich für mich eine schwierige Frage. A, weil ich ja in der Situation sehr lange nicht war, dass ich mir so eine Unterkunft suchen musste. Und B, weil ich ja jetzt auch eigentlich, auch wenn ich oft ausgebucht bin, die potenziellen Gäste nicht unbedingt am MA13 vorbei schleusen möchte. Also empfehle ich erstmal beim Original, dem MA13, anzufragen, und dann sehen wir weiter.
Okay, ja, aber das ist natürlich auch klar, dass man erst bei dir anfragt und dann, aber es gibt quasi nicht wirklich so einen Stempel im Rennradbereich, wenn das da drauf steht, wie jetzt zum Beispiel bei Hotel Südtirol fürs Mountainbiken, dann habe ich eigentlich alles da, was ich brauche. Sondern es gibt wirklich so, ich sag mal, Individualisten, so wie dich, die halt alles gut machen, aber es gibt jetzt nicht was, wo ich wirklich ein Label oder so, wo ich drauf gehen kann und was mir weiterhilft.
Also es gibt so Versuche hier auf der Insel. Was mich aber immer dann ein bisschen skeptisch macht, ist, wenn solche Labels anfragen und dir quasi so ein Zertifikat geben möchten, dass die dann aber auch direkt sagen, was es kostet. Also wenn sich jeder den Stempel kaufen kann, dann sagt der Stempel ja auch nichts mehr über die Qualität aus. Darum bin ich da, möchte ich da jetzt eigentlich das auch nicht sagen, wer das ist, weil für mich ist das keine aussagekräftige, ja, kein Zertifikat, sondern es ist ein gekauftes Siegel, und das ist schade. Also da gäbe es sicherlich Potenzial, dass man das gerade hier in so einer starken Radsportregion ja, dass man sowas machen könnte.
Ja, das heißt, jetzt aktuell geht der Weg am, ich google mich mal durch und gucke mal, was die Rezensionen von den Hotels sind, kein Weg dran vorbei, oder?
Nee, genau so ist es, ja.
Gerade jetzt, wo es in Deutschland das Wetter so richtig eklig ist und man sich außer aus Swift eigentlich gar nicht mehr bewegen möchte, da fangen natürlich Leute an, immer mehr zu planen, wann es aufs nächste Trainingslager geht. Und dann steht halt auch irgendwann mal Mallorca auf dem Zettel. Für wen ist denn die Insel? Also muss ich schon halber Profi sein, um dort Spaß zu haben? Oder kann ich da auch als Einsteiger, der ins erste Trainingslager oder mal mit der Familie in Urlaub fährt, auch hinkommen?
Das ist das unglaublich Tolle an Mallorca. Hier findet jeder genau das, was er braucht oder was er leisten möchte oder kann. Wir haben also ein richtiges Gebirge, wo man bis auf 900 Meter mit dem Fahrrad sich hochbewegen kann. Das ist ein Anstieg von fast 14 Kilometer Länge. Es gibt aber genauso die hügeligen Passagen, die an die Toskana erinnern. Das ist gerade hier rund um Sineo so. Wenn man noch weiter in den Süden fährt, rund um Campos, ist es fast, ja, fast tellerflach. So kann jeder wählen, was er tageweise möchte oder für den kompletten Aufenthalt. Da ist Mallorca ein absolutes Eldorado. Und hinzu kommen die kleinen, wirklich gut asphaltierten Nebenstraßen, die man nutzt, also weg ist vom Verkehr und die tolle Anbindung. Ja. Also von Deutschland aus sind es 2,5 Flugstunden und ja, man ist direkt in der Sonne und in einem der auf einem der schönsten Plätze zum Radfahren überhaupt.
Du hast schon gesagt, in diesen Riesenhotels, da gibt es einfach Gruppen, die fahren irgendwie jeden Tag die gleiche Runde oder es ist schon festgelegt, welche Cafés man anfährt und es ist alles so, ja, einfach schon sehr, sehr geplant. Bei dir ist es nicht so. Was würdest du denn jetzt empfehlen, wenn ich jetzt das erste Mal nach Mallorca komme? Eher mich in so einer geguideten Gruppe anzuschließen oder eher auf eigene Faust loszuziehen und die, ich sag mal, Komoot oder so zu nutzen.
Das ist aber, ja, das ist schwierig, weil jeder ist anders. Am Anfang habe ich auch versucht, jeden irgendwie zu überzeugen, dass ja mein Konzept des Rucksackreisenden irgendwie das Beste ist. Aber jeder Jack ist anders, haben wir in Köln gesagt. Und wenn man sich in der Gruppe wohlfühlt und einfach gerne auch mit anderen Menschen so zusammen, ich sag mal, ja, so eine Radwanderung in Anführungsstrichen macht, dann gerne, dann bin ich als MA13 nicht der richtige Anlaufpunkt, dann sind die größeren Hotels richtig. Zu mir kommen tatsächlich eher Individualisten, die mit Komoot arbeiten oder sich auf Strava eine Route zusammenlegen und ich stehe zur Seite beratend. Ich habe natürlich auch ein großes Archiv von schönen Touren und Einkehrtipps auch und die sind dann aber authentisch. Ja, da trifft man Einheimische, aber keine anderen Radfahrer. Oder halt einheimische Radfahrer. Und das macht das ja so ein bisschen aus. Ja, also das ist ja wirklich, also wirklich wie ein Rucksackreisender, der irgendwie ein Hostel empfohlen bekommt. Und der Host in dem Hostel, der weiß halt, hey, wenn du was landestypisches essen möchtest für 3,50 €, dann bist du da in dem Restaurant richtig aufgehoben. Und so ist das vergleichsweise halt auch mit MA13 und dem größeren Hotels.
Das heißt, wenn man jetzt nach Mallorca kommt und seine Komoot-Routen plant, weil man halt als Individualist unterwegs ist, dann sollte man auf alle Fälle, sollte jede Komoot-Route wahrscheinlich in Sineo und am Samona 13 vorbeigehen, oder? Deinem Café.
Ja, also das.
Du hast eben vor einiger Zeit noch einen Kaffee zu deinem Hostel oder zu deiner Unterkunft dazu eröffnet. Was ist die Idee dahinter und wie hebt sich das von anderen Cafés ab?
Ja, die Idee dahinter war, dass ich eine Garage gesucht habe für mein Auto und das Kaffeeauto, das auch eine Zeit lang mit dem schönen Schwalbe-Auftrag rumgefahren ist. Da gab es eine nette Kooperation und das ist ein alter R4, der umgebaut ist mit einer schönen Rocket-Espresso-Maschine und ich bin rausgefahren auf die Straßen und habe den Radfahrern Kaffee angeboten. Und das Auto sollte natürlich nicht draußen stehen und dann habe ich im Ort nach einer Garage gesucht. Das war, habe ich mir einfach vorgestellt, aber ja, die Umsetzung war ein bisschen schwieriger. Und dann war dieses Ladenlokal frei, wo jetzt mein Café drin ist. Und ich dachte, Mensch, perfekt, ich fahre das Auto rein, mache die Heckklappe auf, Kaffeemaschine an und schon ist das Kaffee fertig.
Ja.
Ja,
Hat das so
das
funktioniert?
Rathaus, nein, das Rathaus hat gesagt, so nicht, mein Junge. Du brauchst Toiletten, du brauchst dies, du brauchst das. Na ich, ja, okay, wenn das so ist, dann mache ich, lasse ich das Auto auch da drin, aber ich richte alles so ein, dass es ein richtiges Café ist. Dass ich auch ein paar Speisen verkaufen kann und solche Sachen. Ja, und die Umsetzung hat auch wieder ein bisschen gedauert, aber vor 3 Jahren haben wir eröffnet. Super Zeitpunkt, weil dann kam ja das große C.
Genau.
Aber jetzt sind wir da durch das Gröbste durch, hoffe ich. Und gerade gestern war wieder ein super schöner Tag, wo ganz viele Radfahrer da waren, aber auch Einheimische. Team Ineos war mit einem Teil vom Team da. Bora ist vorbeigehuscht. Ein paar Fahrer waren auch da. Also es war wieder so ein richtig tolles ja, Feeling oder so ein Vibe. Und ich sehe mich nicht als Radsportcafé. Das habe ich von Anfang an gesagt, weil ich möchte mit der Qualität des Kaffees und den Speisen für jeden da sein. Und das ist Anziehungskraft genug. Seit ungefähr 2 Monaten habe ich tatsächlich noch eine Kooperation mit Standardfahrrädern aus Berlin. Die Marke ist auch eher klein und independent. Da haben wir einen kleinen Showroom eingerichtet, so dass die Radfahrer, die anhalten, auch ein bisschen was fürs Auge bekommen. Ja, und ich sag mal so, es ist anders. Es ist nicht das 100. Bike-Café, sondern es ist einfach ein Café, wo sich Radfahrer wohlfühlen.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Das heißt, wenn man jetzt nach Mallorca kommt, dann sollte man und man darauf steht, so ein bisschen als Rucksackreisender unterwegs zu sein, dann sollte man auf alle Fälle mal beim MA13 vorbeischauen, ob es da noch Platz gibt. Und wenn nicht, sollte man auf alle Fälle in Sineo beim Samona 13 vorbeifahren, um mal so ein bisschen was von diesem Vibe mitzubekommen und dann vielleicht fürs nächste Mal bei dir reservieren zu können und dich einfach mal im Café, ja, kennenzulernen. Stehst du da dann auch immer selber drin, oder?
Tatsächlich, bis Jahreswechsel habe ich da jeden Tag, wenn wir geöffnet hatten, hinter der Kaffeemaschine gestanden und habe den Barista gemacht. Jetzt trete ich ein bisschen zurück, um mich auch wieder mehr aufs MA13 konzentrieren zu können. Bin aber regelmäßig im Café, weil ja, ich fühle mich einfach auch sehr wohl hier und genieße das, hier einen Kaffee zu trinken und mit den Gästen zu sprechen. Ja, so ist das. Und deswegen die Wahrscheinlichkeit, mich hier zu treffen im Café, ist recht hoch.
Wunderbar, das hört sich gut an. Dann erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ich schaffe es mal demnächst vorbeizukommen und zumindest mal einen Kaffee bei euch zu trinken. Und ja, ich wünsche euch noch eine sehr gute Saison mit ganz vielen Gästen und ja, schönem Wetter. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir. Liebe Grüße.